Guten Morgen und herzlich willkommen. Wir sind hier in der Vortragsreihe Schriftkultur. Und zur Kultur gehört nicht nur das Schaffen, sondern auch das Bewahren und das Zugänglichmachen. Das ist unser Thema heute, speziell im Forschungskontext. Also es geht um Forschungsdaten, Forschungsergebnisse und um dieses Thema Forschungsinformation allgemein und speziell um die Software DSpace CRIS, um das für Forschungseinrichtungen zu verwalten. Und als Einstieg, was suchen wir eigentlich, wenn wir uns mit dem Thema Forschung befassen? Da geht es um Forschungsthemen. Was sind die aktuellen Themen? Wer arbeitet daran? Publikationen? Wer veröffentlicht? Zu welchem Thema? Wie viel? In welchen Projekten wird gearbeitet? Wer finanziert die Projekte? Wer gibt das Geld dafür? Wo finden Veranstaltungen statt, Konferenzen, wo man sich austauschen kann? Was gibt es für Großgeräte, die man gemeinsam nutzen kann? Und auch noch solche kleinen Themen wie Patente, die daraus vorgehen oder Preise, die vergeben werden. Also das sind erstmal die Themen. Und da finden wir im Internet schon Antworten. Also ich habe einfach mal eine klassische Universitäts-Homepage genommen, hier TU Chemnitz. Und das finden wir aber auch an anderen Unis, dass es da meistens so eine Spalte gibt für das Personal, das an der Professur arbeitet, über die Lehre, die dort läuft, die Projekte, das wäre dann schon in unsere Richtung ein Teil der Forschungsinformation und ja, was so noch an Forschungsthemen läuft. Wenn man dann weiter reinschaut, findet man unter Forschung oft Publikationslisten, ist ja auch ein Beispiel, ist nach Jahren gegliedert, stehen die ganzen Informationen einfach als Text und noch die DOI, wo man dann zu der Publikation gelangt. Eine Personenansicht habe ich jetzt mal hier meinen Kollegen rausgesucht, wo man ihn findet, wo er zu finden ist, wie er zu erreichen ist, an was für Projekten er arbeitet. Also wir finden schon viel. Aber wir würden das gerne noch ein bisschen strukturieren und vereinheitlichen. Das wäre jetzt ein Beispiel mit einem Forschungsinformationssystem, wo die Daten einfach noch strukturiert sind. Wir sehen hier, was sind für Entitäten vorhanden. Also wir kriegen Informationen über die Publikation, über Forschungsdaten. Das sind Messergebnisse, experimentelle Protokolle, das können Bilddateien sein, Aufnahmen, Simulationsergebnisse, also was als Daten vorliegt, jetzt in verschiedenen Formaten, die Projekte, die Personen, die an der Einrichtung arbeiten, die Untergliederung der Einrichtung und hier sind noch die Auszeichnungen mit drin. Und das sehen wir sehr strukturiert für die ganze Einrichtung, wie viele Publikationen gibt es insgesamt, wie viele Forschungsdatensätze sind hinterlegt, wie viele Projekte laufen und wie viele Angestellte sind dort. Und das können wir dann strukturiert aufgliedern. Ich habe mir einfach mal den Bereich Informatik rausgenommen. Da sehen wir hier diese Zahlen, runtergebrochen auf den Bereich. Das hier ist so eine Hilfsgröße, die heißt auch nochmal Bereich Informatik. Das ist wahrscheinlich das Dekanat, dass man sagen kann, so die erste Gliederungsstufe, die darunter liegt. Da sind jetzt keine Publikationen entstanden. Und eine Professur mit 61 Publikationen, kein Forschungsdaten, zwei Projekten, die nochmal hier näher beschrieben wird. Das ist der Herr Michael Mendler, ich kenne den nicht, ich habe das einfach mal wild aufgeklickt, das hat jetzt nichts zu sagen, ich habe da keine Bedeutung reingesteckt. Und so sieht das alles schon ein bisschen strukturierter und vereinheitlicher aus. Und wenn wir diese Definition mal zusammenfassen, wollen wir mit dem Forschungsinformationssystem Daten erfassen, aufbereiten und auswerten, nach außen darstellen. Also was wir suchen, das sind strukturierte Daten, wo wir von der Person zur Publikation kommen, von der Publikation zum Projekt, wo wir diese ganzen Verbindungen sehen und wo wir auch Suchen formulieren können. Also wir stellen Suchanfragen, kriegen vielleicht noch zu viele Treffer, können die weiter einschränken, können das weiter filtern. Wir versuchen, Redundanz zu vermeiden. Was ich damit meine ist, dass wenn ich jetzt als Mitarbeiter an der Universität meine Publikationsliste schreibe, dann musste ich das mehrfach machen. Für die Homepage musste ich was machen, für die Bibliografie musste ich eine Publikationsliste schreiben, für die einzelnen Anträge. Und das heißt, ich muss immer wieder die gleichen Daten eingeben, habe die vielleicht noch in verschiedenen Dateien, muss die synchron halten. Und da ist es ja viel geschickter, wenn ich das an einer Stelle habe und von dort einmal eingebe und von dort kriege ich dann den Link oder den Code-Schnipsel, dass ich das auf meiner Homepage stelle. Da kriege ich was ich in meinen Antrag einbauen kann. Also, dass ich möglichst diese Datenhaltung konsistent mache und das nur einmal eingebe und mehrfach nutze. Ergänzend kommt noch sowas dazu wie Repositoriumsfunktionalität, dass ich normalerweise vernetzen wir ja nur die Daten. Die Artikel sind bei Verlagen hinterlegt, die Dateien, die liegen schon vor. Aber es kann sein, eine interessante Abschlussarbeit oder eine Schriftenreihe jetzt bei mir am Institut, dass da Dokumente entstehen, die noch nicht zugänglich sind, die ich dann gerne im System hinterlegen will. Und dann gibt es ergänzend diese Möglichkeit. Das ist nicht der Standardfall. Normalerweise liegen die bei Verlagen oder woanders. Aber wenn es mal gebraucht wird, gibt es auch die Möglichkeit, Dateien hochzuladen. Der letzte Punkt ist noch ganz wichtig, dass wir in der Lage sind, von anderen Stellen Daten zu empfangen, gerade die Veröffentlichungen. Das sind ja zehntausende Veröffentlichungen. Die will ich nie, wenn ich das System aufsetze, von Hand eingeben. Die will ich gerne von Scopus oder von ORCID oder von anderen Quellen beziehen können. Und genauso, wenn bei mir was eingegeben wird, will ich ja nicht, dass das mehrfach woanders wieder eingegeben wird, dass wir unsere Daten dann auch wieder zu ORCID und so weiter senden können. Also ist auch ein wichtiger Aspekt, dass wir uns da irgendwo eingliedern in die bestehenden Systeme. Der Bedarf wurde erkannt. Also für mich ist das auch der nächste logische Schritt in der Digitalisierung, dass man die Daten nicht bloß anhäuft, sondern dass man die auch besser strukturiert. Und dafür gibt es erstmal so als Lösungen im Haus diese Open-Source-Software-Entwicklungen, das DSpace CRIS, über das wir heute sprechen, das Vivo, was auch an der TU Chemnitz getestet wird. Es gibt noch Invenio. Das gibt Eigenentwicklungen, wie hier an der Universität Leipzig. Und es gibt auch kommerzielle Lösungen, die ich bei mir vor Ort installieren kann. Also das wäre Pure von Elsevier. Dann gibt es noch diese Lösung von Clarivate, Symplectic und auch kleinere Anbieter, die dafür kommerzielle Lösungen anbieten. Zusätzlich gibt es aber auch Online-Lösungen, also bei den großen Anbietern, die diese Funktionalität zum Teil schon bieten, also die uns ein bisschen der Arbeit abnehmen oder uns ersetzen könnten zu einem Teil oder die uns ergänzen. Ein wichtiger Begriff ist ORCID. Das ist erstmal von der Idee her eine Identifikation. Wenn Sie Thomas Müller heißen, dann werden Sie wahrscheinlich oft mit dem Fußballspieler verwechselt. Der hat jetzt vielleicht nicht so viele Veröffentlichungen. Aber es geht ja darum, dass man Ihnen genau die Projekte zuordnen kann und die Veröffentlichung. Und da liefert ORCID erstmal eine eindeutige Kennziffer. Das ist sehr nützlich. Das nutzen wir auch im DSpace. Dass wir das hinterlegen zu den Personen, damit die eindeutig sind, wenn der Name das nicht ist. Und wir finden auch dort schon jetzt sehr personenzentriert Forschungsdaten im Sinne der Publikationsliste. Und bei ORCID sind auch noch neue Felder dazugekommen. Also da ist jetzt auch ein Stück Lebenslauf hinterlegt, da ist ein Stück Mitarbeit in Organisation hinterlegt. Also da passiert auch was. Dann gibt es Academia. Da steckt Repositoriumsfunktionalität dahinter. Wir sehen hier die Gliederung nach Fachgebieten und wir sehen, dass es sich um Person und um Publikation dreht. In die ähnliche Richtung wie Academia geht auch ResearchGate. Das war ursprünglich, wenn ich das richtig verstehe, gedacht, dass die Wissenschaftler so ein bisschen untereinander Dokumente austauschen können, ist daher auch sehr publikationszentriert. Wird aber auch besser strukturiert. Als Beispiel die TU Freiberg hier rausgegriffen. Wir sehen, wie viele Mitglieder sind erfasst, wie viele Veröffentlichungen gibt es dort, sind jetzt so ein paar neue ausgewählt. Wir sehen hier einen Blick. Ich weiß jetzt auch nicht, warum gerade die ausgewählt wurden. Vielleicht sind das die aktivsten oder mit den meisten Beiträgen. Also wir kriegen auch hier schon ein bisschen Informationen über diese Bergakademie Freiberg aus ResearchGate heraus. Wobei mir persönlich ist ResearchGate nicht so hundertprozentig transparent. Also mir sind da seltsame Dinge passiert. Also die verschicken ja Einladungen im Namen von Personen, ohne die zu fragen. Also ich habe von meinem Chef eine E-Mail gekriegt, der mir noch nie E-Mails geschrieben hat. Und das war mir sehr suspekt. Deswegen sage ich mal, ist nicht schlecht, ich lade mir auch gerne mal was herunter, aber wenn ich was nicht durchschaue, dann kann ich da auch nicht voll vertrauen. Dann gibt es Google Scholar, das ist ja erstmal eine Suchmaschine, Google an sich. Scholar speziell für wissenschaftliche Publikation, aber auch dort gibt es weitere Funktionalität. Wir können nach Einrichtungen aufschlüsseln, also wir können jetzt hier schauen, TU Chemnitz, wer ist hier der Zitatkönig? Das müsste laut Google der Herr Schmidt sein, ich kenne den gar nicht, aber die Zahl hier ist beeindruckend. Wir können auch nach Fachbegriffen suchen, also jetzt solche Schlagwörter wie Computational Mechanics, einfach genommen und gemerkt, okay, also da ist der Herr Sienkiewicz hier ein großer Name, also seine Bücher gefallen mir auch sehr gut, deswegen habe ich das mal zufällig ausgewählt. Ist auch ein Teil der Funktionalität da, wo wir Informationen gewinnen können. Und dann gibt es die kommerziellen Verlage, die sich da auch ein bisschen, wie soll man sagen, ihr Angebot verstärken, indem die nicht nur die Veröffentlichungen bereitstellen, sondern auch die Funktion. Also das wäre jetzt mein Autorenprofil. Ich kann jetzt über mich nachschauen, über andere, wie viel wurde dort veröffentlicht. Und auch hier werden ein paar Metriken mitgeliefert. und Übersichten über Einrichtungen. Also da steckt auch schon ein Teil. Aber hier habe ich natürlich schon die kommerzielle Problematik, dass ich sagen kann, okay, will ich mich jetzt davon abhängig machen? Wie werden sich die Kosten entwickeln? Wie wird mit meinen Daten umgegangen? Also auch wenn sich das weiterentwickelt, gibt es natürlich hier noch ein paar Aspekte, die mit reinspielen. Clarivate ist ähnlich. Ist auch eine kommerzielle Lösung, hat viele Ähnlichkeiten. Wir sehen hier wieder so ein paar typische Metriken. Wir sehen so hier für mich, für mich als Person, wie viele Publikationen zu mir gehören, wo bin ich verbunden. Hier an der Stelle fehlen mir jetzt noch ein paar Links, aber ich denke, das ist ausbaufähig, aber wieder mit gewissen Bedenken, die man haben muss, wie dieses Beispiel zeigt. Also das war Microsoft Academic, 2016 gegründet, hatte eine tolle Oberfläche mit grafischer Darstellung, wer mit wem zusammenarbeitet, sah ganz fetzig aus, aber die haben ihren Betrieb eingestellt, die waren dann einfach mal weg. Und das ist auch ein Risiko, wo ich mir sage, nee, es ist vielleicht doch besser, die Daten im Haus zu haben und noch selber den Zugriff drüber zu haben. Unabhängig davon, dass man aber auch diese Anbieter wie Orchid zum Teil nutzen kann. Deswegen wollte ich mal den Überblick geben, das ist jetzt nicht alles, dass sie das Gleiche machen, aber dass das in die gleiche Richtung spielt. Und deswegen kommen wir jetzt auf DSpace Chris. Das ist eine Lösung, die man im Haus betreiben kann. Und diese Software DSpace Chris hat sich 2009 abgezweigt von der Repositorium-Software DSpace. DSpace ist eine Software, wo man einfach Daten hinterlegen kann. Am Anfang waren das Dokumente, jetzt kann man auch andere Dokumenttypen oder Datentypen hinterlegen und wo das einfach strukturiert wird, wo man so ein bisschen Nutzermanagement machen kann, wo man das untergliedern kann in Bereiche, Unterabteilungen, aber in erster Linie Daten bereitstellen. Und das wurde dann spezifisch für den Bedarf von Forschungsinformationen angepasst von Forscience, das ist der Hauptentwickler, der das vorantreibt. Und bringt dann die spezifischen Anforderungen an Forschungsinformationen. Nichtsdestotrotz ist ein Teil des Quellcodes noch gemeinsam auf beiden. Auch die Funktionalität, also diese ganze periphere Funktionalität, der Austausch mit Schnittstellen, die Benutzerverwaltung, die grafische Gestaltung, ist sehr viel gemeinsam, auch in den Konfigurationsdateien mit DSpace. Dieses Projekt DSpace wird, wie viele andere Projekte, auf GitHub entwickelt. Es gibt auf Confluence noch ein Wiki dazu. Es gibt auch einen Slack-Channel, wo man eine kleine Frage stellen kann und dann findet sich meistens jemand, der die beantwortet. Bei größeren Problemen gibt es noch die Möglichkeit, den Support von Forscience, vom Hauptentwickler zu beanspruchen, der ist aber kostenpflichtig. Also, aber klar, so bei größeren Sachen, da wird der Slack-Channel irgendwann nicht mehr weiterhelfen. Also dort kann das dann auch Geld kosten, wenn man natürlich mal alles die Möglichkeit selbst zu lösen und im Haus das eigene Expertise aufzubauen. Das Standard-Entitäten-Modell, was bei DSpace Chris mitkommt, sind diese vier Grundentitäten, also das sind diese drei Ps, Publikation, Projekte, Person, so merke ich mir das immer, und noch die Einrichtung, die dann miteinander verknüpft sind. Dass ich erstmal sagen kann, okay, ich kann Person mit Publikation verbinden, also ich kann alle untereinander verbinden. Wie das genau passiert, sage ich im nächsten, wann so eine Verbindung zustande kommt. Also hier ist schon erwähnt, okay, die Publikation gehört zu mir, wenn ich Autor bin oder Editor. Aber hier gibt es ja auch ein paar Fragen. Klar kann man hier einfach mal so ein File ziehen von Person zu Projekt, aber muss ich schon Projektleiter sein? Muss ich Antragsteller sein? Muss ich beide sein oder Projektbearbeiter? Also wann zählt das als mein Projekt, dass die Verbindung steht? Und um diese Detailfragen zu klären und auch was da jetzt alles für die Entität hinterlegt wird, an Metadaten gibt es Standards. Einer davon wäre der europäische, der CERIF, der Common European Research Information Format, wo dann eben drin steht, für eine Person trage ich den Abschluss ein. Und der Abschluss ist jetzt eine endliche Menge von Diplom, Bachelor, Master und diese Sachen, wo dann geklärt wird, ist das ein Freitextfeld, ist das jetzt eine Liste, aus der ausgewählt wird, ist das eine Zahl in einem bestimmten Bereich, das wird dann alles definiert. Was sind Pflichtfelder, was sind Zusatzfelder und wann qualifiziere ich mich überhaupt für eine Verbindung? Also weil das Bild jetzt hier nicht so schön aussieht, habe ich das hier noch ein bisschen schöner gemacht als Beispiel. Wir können eine Person nehmen. Die Person ist Erstautor oder sagen wir mal allgemein Autor und hat damit die Verbindung zu einer Publikation. Diese Person ist Projektleiter eines Projekts. Das Projekt kann ich klassifizieren zu irgendeinem Gebiet, meinetwegen Astronomie. Diese Publikation resultiert aus einem Projekt. Also gut, das ist eine Zuordnung, wo ich dann mit angebe, dass die in dem Projekt entstanden ist. Also das ist jetzt nicht diese Querverbindung, dass es über die Person geht, sondern das muss schon direkt verbunden sein. Dieses Projekt findet an dieser Organisationseinheit statt. Das ist eine Untereinheit von der Organisationseinheit O. Diese Person A ist Mitglied von der größeren Einheit und jetzt Leiter dieser. Und damit ist jetzt die Verbindung hergestellt zwischen dieser Person und dieser Organisationseinheit und dieser. Dann können hier noch Rechte sein, also IPR, Intellectual Property Rights, das Urheberrecht dieser Organisation gehört, an der Publikation, die hier entstanden ist. Jetzt kommen noch Maßzahlen dazu, wie viele Zitate oder wie viele Abschlüsse gibt es an dieser Organisationseinheit. In Deutschland gibt es noch den Kerndatensatz Forschung, also was gesetzlich vorgeschrieben ist, wo dann drinsteht, was muss an Daten bereitgestellt werden, und das ist dann eher personenzentriert, wo dann auch solche Fragen beantwortet werden sollen, wie die Abschlüsse. Die technische Umsetzung von DSpace CRIS sieht so aus, dass sich das auf zwei, das ist eigentlich auch typisch in Webanwendungen, auf Frontend und Backend verteilt. Es gibt hier den Benutzer oder den Browser des Benutzers, der mit dem Frontend kommuniziert. Das ist ein Debian-System. Oder gut, ich denke, es ist ein Linux-System. Wir haben uns für Debian entschieden. Dort läuft dieser Node.js-Server und dieses Angular-Framework, was dann diese Webseiten generiert, aus den Daten, die vom Backend geliefert werden. Also wir definieren hier die Vorlagen, die werden dann mit Inhalten aus dem Backend gefüllt. Das Backend ist ebenfalls ein Debian-System, wo diese Java-Anwendung, also das ist ein Java-Projekt, das von Tomcat ausgeführt wird. Also Tomcat führt das aus und das nutzt noch nebenbei den Solr-Suchindex für die ganzen Suchabfragen und eine PostgreSQL-Datenbank, um die Daten zu organisieren. Hier sind noch die Schnittstellen wichtig. Das geht schon mit der Nutzerverwaltung los. Theoretisch könnte ich für jeden Nutzer ein Login mit einer E-Mail-Adresse oder Benutzername festlegen und ein Passwort. Aber hier an der Universität haben wir ein Identitätsmanagement, hier haben wir das Rechenzentrum, da sind die Daten schon da. Und da kann ich über Schibolett einfach den Zugang regeln. Also die Kommunikation könnte ich über das Backend laufen lassen. Oder ein Beispiel für DeepGreen. Da kommt Publikation ins System. Ich habe gesagt, ich will nicht alle Publikationen von Hand eingeben. Und DeepGreen ist so ein Lieferservice für Zweitveröffentlichungen. Ich habe ja oft in Forschungsanträgen die Verpflichtung, nach einem bestimmten Zeitraum meine Ergebnisse, Publikationen, Open Access zu veröffentlichen. Und diese Zweitveröffentlichungen, die werden dann über DeepGreen automatisch reingespielt. Oder über ORCID. Ich kann die Verbindung zu ORCID herstellen. Ich kann erstmal diese Verbindung, ich kann ja nicht für die Nutzer entscheiden, aber die Nutzer können sagen, okay, dieser ORCID gehört zu mir, die können das bestätigen. Ich kann das schon vorschlagen und die können auch bestätigen, ja, ich bin wirklich der ORCID. Und dann hat man die Verbindung und kann auch mit ORCID-Daten austauschen. Also Publikation ziehen, dass die schon bei ORCID von den, das nutzen ja viele Wissenschaftler, die hinterlegt sind, dass die über ORCID reinkommen oder andersrum, wenn jetzt was bei mir, das ist vielleicht der seltenere Fall, ergänzt wurde, dass das wieder hochgeladen wird. Geht in beide Richtungen. Damit fasse ich das Ganze nochmal zusammen. Also Forschungssysteme sind dazu da, diese Forschungsinformationen zu sammeln, aufzubereiten, strukturieren und nach außen zugänglich zu machen. Also einmal für die Verwaltung, dass die Verwaltung den Überblick behält, dass die in einem Blick haben, was läuft bei uns, was sind da Projekte. Da kann man auch, das muss jetzt nicht öffentlich dargestellt werden, aber ich kann auch Finanzinformationen mitführen, dass ich sehen kann, in welchem Bereich laufen Drittmittelprojekte, in welchem Umfang. Und ich kann da auch so ein paar Schritte in dem Bereich abnehmen, die jetzt nicht öffentlich sind, aber nur innerhalb der Uni, sowas wie die Drittmittelanzeige. Dass ich sagen kann, okay, dann, das kann ich schon alles voranmelden, dann sind die Informationen schon da. Transparenzpflicht. Also es gibt ja auch das Transparenzgesetz, dass Forschungseinrichtungen auf Anfrage angeben müssen, was sie tun. Und natürlich auch, um mich der Öffentlichkeit gegenüber darzustellen. Das ist jetzt nicht die Verpflichtung, aber das ist einfach ja, für die interessierte Öffentlichkeit, dass die schnell sehen, was jetzt hier an der TU Chemnitz, an der TU Freiberg oder am Fraunhofer-Institut, was da gerade läuft. DSpace CRIS als Softwarelösung ist diese Erweiterung von DSpace. Das ist mit der Zeit, also ich empfinde, dass es ist ausgereift in der Funktionalität. Es sind natürlich auch beim Installieren gewisse Hürden, wo man sich einarbeiten muss und was man erstmal herausfinden muss und was auch nicht immer so sauber dokumentiert ist. Ich kann das Modell dahinter, das Entitätsmodell, frei gestalten. Das ist ein sinnvoller Standard mit dabei und diese Anpassung muss ich übernehmen. Das sind natürlich auch gewisse Probleme, weil das DSpace CRIS sich eher an dem europäischen Format orientiert und wir haben ja auch in Deutschland gewisse Eigenarten. sei es jetzt die Identifikationsnummer bei der DFG, also weil viele Projekte bei der DFG laufen und so weiter, dass da viele Sachen dann noch spezifisch angepasst werden müssen, aber die Freiheit habe ich, das zu konfigurieren. Und es bringt von Haus aus auch viele Schnittstellen mit. Mit ORCID, habe ich schon erwähnt, aber auch PubMed, okay, ja, klar, an der medizinischen Universität, oder Web of Science, wo man sich auch Publikationen ziehen kann. Ja, wie gesagt, dass man diese Menge, so eine Mitarbeiterliste, die kriege ich vom Rechenzentrum, CSV-Datei, okay, das kriegt man verarbeitet. Aber hier ist es schon gerne, wenn man dann auf automatisierte Lösungen zurückgreifen kann, um erstmal einen Grundbestand an Daten reinzukriegen. Dann sind von meiner Seite erstmal genug Worte gewechselt und ich würde sagen, lasst uns die Kommandozeile sehen. Ich weiß nicht, Frage machen wir am Ende oder gibt es jetzt eine dringende Frage?
Naja, wenn es Verständnisfragen gibt, können wir die sicherlich mal eben zwischenschieben, wäre ganz sinnvoll. Möchte jemand von Ihnen eine Frage stellen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Also.
So, dann jetzt. Ja, kein Echo, sehr schön. Aber die Maus will nicht. Jetzt. Okay, dann wechseln wir mal kurz. Ich habe das Ganze in VirtualBox vorbereitet. Die ganze Installation dauert natürlich eine ganze Weile, weil... Ups, hola. So, weil man natürlich erstmal die GitHub-Repos klonen muss, kompilieren dauert eine ganze Weile. Die Schritte sind alle vorbereitet. Zur Übersicht würde ich mal kurz zeigen, welche Verzeichnisstruktur wir hier haben. Und zwar, wir hatten ja eben schon gesehen, Frontend und Backend sind getrennt. Das ist auch bei dem Code, der von ForScience zur Verfügung gestellt wird, so, also in zwei separaten Repos. Wir haben hier einmal hier den DSpace-Ordner, hier ist das ganze Backend drin, also die Java-Anwendung, und dann haben wir das Frontend in DSpace Angular. An der Benennung von den Ordnern habe ich nichts geändert, also es sind genau die Repository-Namen. Ich hoffe, das ist so gewissermaßen transparent. Ich würde jetzt mal die ganzen Installationsschritte durchgehen. Aus Gründen der Zeit ist das jetzt überwiegend Copy-Paste. Das ist jetzt so aufgebaut, die Frontend-Anwendung, die wird von einem DSpace-Nutzer aufgebaut. Also den habe ich hier auch natürlich dann genauso genannt. Das heißt, wir müssen erstmal sicherstellen, dass dieser Frontend-Ordner auch dem DSpace-Nutzer gehört. Ansonsten wird später das ganze Building fehlschlagen. Wir haben auch den Ordner DSpace-UI-Ordner. So, Passwort vergessen einzugeben. So, den erstellen wir jetzt. Da kommen die ganzen kompilierten JavaScript-Sachen rein. Sprich, die ganzen Angular-Builds. Ich hatte ja schon gesagt, das muss dem DSpace-Nutzer gehören. Sprich, wir machen das jetzt hier analog. Dann wechseln wir einmal. Das war jetzt erstmal das grobe Setup. Wir machen jetzt die Backend-Installation. Dazu wechsle ich erstmal zu Root. Hier wird eine Postgres-Datenbank verwendet. Heißt, wir müssen auch entsprechende Datenbank schnell erstellen. Wir wechseln einmal zum Postgres-User. In der Datenbank gibt es auch wiederum einen Nutzer in der Datenbank, der auch DSpace heißt. Den erstellen wir uns mal schnell. Und analog gibt es auch eine Datenbank, die heißt ebenso DSpace. Und die gehört zum DSpace-Nutzer, den wir gerade eben erstellt haben. So, jetzt wechseln wir erstmal in die Datenbank rein. Und jetzt gibt es hier, was verwendet wird, das ist die PG-Crypto-Extension. Die wird von DSpace genutzt, um UUIDs zu erstellen. DSpace gibt den Publikationen eigene Handles. Das kann man sich vorstellen wie auch eigene Identifier, die nur auf Repository-Ebene sind. Und ja, um die zu vergeben, wird eben diese Datenbank benötigt. Da sind jetzt einige Schritte notwendig, die sind in der Dokumentation ausführlich erläutert. Ich habe mir das jetzt mal als One-Liner gemacht aus Gründen der Zeit. Ah, das ist nicht so gut. Moment. Da dann machen wir es doch einzeln. Und zwar zuerst erstellen wir das Schema Extensions. Da kommt dann die PG Crypto Extension rein. Ah, Passwort didn't match. Ah, das habe ich nicht gesehen. Moment. Ach, Tatsache, danke. Genau, dann müsste jetzt auch der One-Liner funktionieren. Denn da hat natürlich dann der Nutzer gefehlt, den ich noch nicht erstellt hatte. Nee? Ach, mein Gott. Genau. Genau, das heißt, die Datenbank werde ich ja auch nicht richtig erstellt haben, weil ich den Nutzer dafür gebraucht habe. Dann machen wir das nochmal. Genau, das ist jetzt durchgegangen. Dann gehen wir hier schnell rein. Das hat jetzt funktioniert. Dann versuchen wir den One-Liner nochmal. Genau, Alter Database, das sieht gut aus. Und dann können wir hier wieder rausgehen und wir fahren fort mit dem Erstellen der Configs. Und das muss man nicht hören. So, jetzt geht's weiter. Wir erstellen die Config. Und zwar im DSpace im Backend gibt es mehrere Configs, die immer ja, für verschiedene Dinge, die sie eben gedacht sind, getrennt sind. Also wir haben einmal zum Beispiel eine Local-Config, das ist gedacht für alle Änderungen, die man an der Hauptconfig erstellen möchte, ändern möchte. Sowas wie zum Beispiel, wo möchte ich das hin installieren. Und genau. Na, das kann aber auch nicht sein. Okay, Entschuldigung. Okay, dann müssen wir mal kurz in den Ordner reingehen und schauen, was hier schiefgelaufen ist. So, warum gibt es hier meine Local Config nicht? Ach genau, weil ich sie erst erstellen muss. Genau, es gibt natürlich immer eine Beispieldatei im Repo zur Orientierung. Kopiere ich mir eben mal, benenne sie Local Config, weil so muss sie am Ende natürlich heißen, ansonsten wird sie nicht beachtet. Das Beispiel sieht so hier aus, ist ein bisschen groß. Genau, also der wichtige Teil ist hier vor allem, das DSpace-Dir ist eben das Verzeichnis, wo ich das Ganze hin installieren möchte. Und für die Zwecke der Demo müssen wir noch einstellen, dass Einreichungen auch ohne Uploads funktionieren. Einreichungen heißt, wenn ich eine neue Person, Publikation, Organisation anlege, dann wird per Default auch erwartet, dass man was hochlädt, wie zum Beispiel ein Bild. Und das möchte man natürlich nicht immer haben, deswegen habe ich das jetzt hier mal ausgeschalten. So, das OpDSpace hier, da wo das installiert wird, das hatte ich schon angelegt. Das heißt, wir können jetzt mit der eigentlichen Installation fortfahren. Wir gehen hier zweimal zurück. Und jetzt machen wir einmal MVN Package. Das dauert jetzt nicht allzu lange, weil ich das schon vorbereitet hatte. Das heißt, hier werden nur die Sachen runtergeladen, die sich in den letzten 2 Tagen geändert haben, was doch einige zu sein scheinen. So, jetzt habe ich hier ein Permission Error. Das heißt, hier haben wir wahrscheinlich ein Change Ownership vermehrt. Genau, unnötig zu sagen, dass ich das ungefähr 5-mal durchprobiert habe und es da jedes Mal funktioniert hat. So, wir machen. Ach, wir sind natürlich der Postgres-User, das ist natürlich Unsinn gewesen. So, jetzt muss ich nochmal schauen, sind wir im richtigen Ordner. Sind wir, also machen wir jetzt dasselbe nochmal. Unterladen dürfte sich jetzt erübrigt haben. Meine Güte. Wir sind in OpDSpace natürlich. Genau, danke. So, das wird jetzt durchlaufen. Das Projekt nutzt sowohl Maven als auch Arndt. Arndt wird dann der nächste Befehl sein. So. Also das dauert jetzt hier ungefähr eine Minute. Wenn man die Sachen erstmalig runterlädt, dann dauert das je nach Downloadgeschwindigkeit so 15 bis 20 Minuten. So. Sehr schön. Wir wechseln jetzt zu dem DSpace Installer Verzeichnis. Das wurde gerade durch den Build-Prozess erstellt. Hier nutzen wir jetzt Arndt Fresh Install. Das ist einfach ein Build-Step, der von DSpace vorgegeben ist sozusagen. Im Anschluss werden wir dann die Datenbank migrieren. Die ganzen Migrationsskripte gibt es natürlich auch alle schon vorgegeben von DSpace. Das heißt, hier müssen wir uns um nicht viel kümmern. Wir nutzen hier einfach das DSpace. In den Binaries ist das mit drin im Repository. Genau, no such file or directory. Warum ist das jetzt so? Das klingt so, als hätte es gerade nichts in den Ordner kopiert, in den es hätte kopieren sollen. Ja, das sieht nicht so gut aus. Der Ordner ist eigentlich da. Wie sind die Berechtigungen? Der gehört Tomcat, das ist nicht so schön. Das ändern wir mal schnell. Und jetzt versuchen wir das nochmal mit Arndt. Nee, er nimmt auch gerade den falschen Ordner. Dann schaue ich kurz nochmal in die Konfiguration, die wir eigentlich erstellt hatten. So, local config. Genau, die müsste eigentlich da sein. Die hatte ich doch gerade erstellt. Ist auch nicht in History. Okay, dann lag's hier dran. So, jetzt ist er aber doch wirklich da, und zwar das DSpace-Dir muss gesetzt sein auf DSpace, genau, das hat eben gefehlt gehabt. Jetzt machen wir nochmal den Arndt-Install-Befehl. Ich hoffe, das Maven-Package hat das jetzt, bist du sicher, wenn ich den Ordner ändern, muss ich das Maven-Package nochmal machen? Denkst nicht? Es geht, dann probieren wir es mal ohne. Jetzt sehen die Verzeichnisse besser aus. Copying one file to slash dspace sieht allerdings nicht so gut aus. Build successful klingt gut, aber hat man glaube ich oben auch. Nee, der ist immer noch leer. Mache ich nochmal Maven. Man merkt, wir sind in der Java-Hölle. So. Jetzt haben wir den richtigen Pfad. So. Okay, das hat uns natürlich jetzt einiges an Zeit gekostet. versuche es trotzdem durchzukriegen. Ja, okay. So, der Befehl ist ja schon durch. Sehr schön. Jetzt, was ich schon vor 5 Minuten eigentlich machen wollte, ist die Datenbank zu migrieren, eben den Skripten. Die sind natürlich alle da. Man kann danach noch einen Infotest machen, den würde ich jetzt aus Zeitgründen weglassen. Man sieht dann die ganzen einzelnen Tables und am Ende einen Zustand, der sollte überall successful sein. Und an einer, glaube ich, ignored, weil das eine ganz alte Migration ist von DSpace 4 auf 5 oder so. Ja. So. So, wir sehen, hier wird jetzt nicht viel outgeputtet. Solange es keine Fehlermeldung gibt, ist ja sehr schön. Wir haben jetzt vorher bei der Kompilierung unter anderem in dem /opt/dspace auch einen Web-Apps-Ordner. Web-Apps sind immer die Sachen, die der Tomcat braucht, um das dann zu serven. Das haben wir jetzt hier verschoben zu Tomcat. Den hatte ich schon vorbereitet als Installation und das muss jetzt natürlich dann auch dem gehören, ansonsten kann er nicht zugreifen. Und ganz blöd ist dann, in den Logs kommen auch keine Fehlermeldungen dazu. Aber das wird zum Glück in der Dokumentation auch mehrmals erwähnt. Bei Silent Failing von den Builds, dann liegt es meistens an den Permissions. Was wir auch haben, ist für den Suchindex ein Sola. Da haben wir die ganzen Cores, die sind auch mit in dem DSpace-Repo. Die kopiere ich jetzt einfach nur schnell rüber und entere natürlich auch hier die Permissions, sodass der Sola-User darauf zugreifen kann. Und damit er weiß, es hat sich was geändert, müssen wir natürlich auch schnell neu starten. Hier könnten wir jetzt auch auf die Page von Sola gehen und die ganzen Cores uns angucken. Das würde ich jetzt ebenfalls kurz überspringen. Was wir aber brauchen für den Login später, ist ein Admin-Account natürlich. So, wenn man diesen DSpace-Befehl aufruft, der braucht immer eine Weile, auch wenn er fehlschlägt. Da bin ich nicht so ganz dahinter gekommen, was da gemacht wird. So, wir machen jetzt mal dspace@clt.de und wir sind der dspace-admin. Korrekt, Passwort. Genau, so, jetzt haben wir den erzeugt. Und der Tomcat braucht nicht nur auf das Zeug unter Web-Apps Zugriff, sondern auch auf das Installationsverzeichnis. Da werden zum Beispiel, wenn man was hochlädt, die Dateien abgelegt. Und jetzt starten wir den auch neu. So. Und den Schritt würde ich jetzt aber nicht überspringen. Und zwar, wir können jetzt nämlich schon sehen, wenn alles geklappt hat, zeigt uns der Tomcat jetzt schon den Hell Explorer. Das ist die Hypertext Application Language. Aber der lädt ja jetzt noch. Das heißt, das wollte ich mal im Hintergrund schon weitermachen. Und zwar mit der Frontend-Installation. Wir können das trotzdem uns später noch anschauen. Wir wechseln jetzt zum DSpace-User, weil der ist ja für das ganze Frontend gedacht. Wir wechseln jetzt auch in das Angular-Verzeichnis. Hier machen wir jetzt Yarn-Install. Das dauert normalerweise auch eine ganze Weile, habe ich aber auch schon vorbereitet. Deswegen braucht er jetzt hier nur 2 Sekunden. Und jetzt muss man hier eine Umgebungsvariable setzen. Das ist ein bisschen tricky. Der braucht nämlich recht viel Arbeitsspeicher bei der Installation. Ansonsten macht er da 10 Minuten rum und dann sagt er am Ende out of memory error, weil er irgendwas unter 4 GB hat per Default. Deswegen haben wir die jetzt auf ziemlich genau 4 GB. Geändert. Dann machen wir den tatsächlichen Bildbefehl. So, und der braucht jetzt eine Weile, der braucht 3,5 Minuten. Die Zeit können wir nutzen, um mal zu schauen, was der Tomcat uns sagt. Und der Tomcat sagt uns, ja, dass er hier einige Links hat. Also der Aufbau ist so ein bisschen basiert auf HateOS, also Hypertext as the Engine of the Application State. Die Idee ist so, wir haben eine Webanwendung, die gibt uns ja Hypermedia am Ende. Und wenn wir jetzt den Zustand ändern wollen, dann machen wir das letztendlich über Links. So. Mal schauen, wie weit die Frontend-Installation schon ist. Wir bilden immer noch. Genau. gesagt, 3,5 Minuten dauert das ungefähr, zumindest beim letzten Durchlauf.
Dieses Backend, das ist auch fürs Debugging gut. Das gibt ja mal den Fall, wo man klären muss, wo liegt jetzt mein Fehler? Liegt mein Fehler im Frontend oder im Backend? Und so kann ich immer schon mal schauen, ob das Backend überhaupt läuft und kann über den Browser schon so kleine Tests machen und mal ein paar Sachen nachschauen. Und insgesamt muss ich sagen, das war vielleicht ein bisschen ungeplant mit dem, was es hier für Irrungen und Wirrungen gab, aber das ist die Realität. Also das ist ja wirklich genau, wenn man das installiert, dass man genau dann die Probleme hat. Naja, als welcher Benutzer muss ich das jetzt runterladen? Als welcher Benutzer muss jetzt das kompiliert werden? Und wie verteile ich dann auch die Rechte auf den Tomcat? Also, dass ich sage, okay, ich habe das Web-App-Verzeichnis, das muss dem Tomcat gehören, ich habe den Postgre-User. Also das ist alles... Naja, machbar, aber trotzdem passieren einem genau solche Fehler und das sind auch die Kleinigkeiten, wenn man die Installationsanleitung hat, wo man dann doch stehen bleibt, hä, Moment, warum bricht das jetzt ab, warum habe ich dort diesen Permission-Error? Also ich denke, da haben wir ein realistisches Bild vermittelt. Ne? Wir wollen ja hier nicht schöner zeichnen, als es ist. Diese Installation ist schon ein bisschen Handarbeit und das ist auch gut beschrieben, aber ja, es ist ein paar Sachen muss man eben dann doch rausfinden und ein bisschen Lehrgeld zahlen. Und auch so ein Skript, wie wir das hier vorführen, so diese Reihenfolge an Befehlen, habe ich jetzt nicht gefunden. Aber ich denke, das ist auch ein Mehrwert, den wir hier bereitstellen können, den vielleicht auch andere DSpace-Nutzer für sich schon rausgefunden haben, aber wahrscheinlich jeder so für sich so.
Ja. So, auch bei der Dokumentation ist vielleicht ein bisschen... Oh, wir haben eine Frage, ja.
Moment, bitte.
Ja, es ist eine ganz einfache Sache eigentlich und wahrscheinlich liegt der Fehler bei mir. Ich habe nur gesehen, in dem Verzeichnis slash opt slash ist einmal das Verzeichnis DSpace komplett klein geschrieben und einmal mit einem großen D oder einem großen D und einem großen S. Ist das intentiert oder ist es jetzt einfach nur durch Entpacken von Quellcode oder? Weil ich es da bei spätestens bei Betriebssystemen, die nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheiden, dann schon Reibungen sehe, die nicht sein muss.
Also das mit der mit dem großgeschriebenen D und S, das ist das GitHub-Repository, das ich geklont habe. Also natürlich könnte man das jetzt auch umbenennen, zum Beispiel in DSpace Source oder sowas. Also so habe ich es bei mir gemacht eigentlich, um das immer zu trennen. Da habe ich einmal DSpace Angular Source und einmal DSpace Source. Und das slash opt slash dspace ist da, wo die ganzen Installationsdateien dann hinkommen. Also wenn ich den Code von dem großen D und S kompiliere, dann schmeißt das alles in slash opt slash dspace. Das ist das, was wir in der Config, oder was ich beim ersten Durchlauf in der Config nicht richtig reingeschrieben hatte. Deswegen macht er nämlich standardmäßig die Installation nach slash dspace. Das Verzeichnis gab es ja bei mir jetzt gar nicht. Deswegen hat er das dann beim ersten Durchlauf nicht geklappt.
Also wie gesagt, das ist das Installationsverzeichnis und das Quellcode-Verzeichnis. Und der Hintergrund ist, dass ich da im laufenden Betrieb nicht eingreife. Dass ich kompilieren kann, da können Fehler passieren und. Und erst wenn das durchgelaufen ist, kopiere ich das rüber. Das ist, da wird der laufende Betrieb weniger gefährdet.
Ganz kurz zum Ablauf gerade. Ich habe jetzt die Konfigurationsdatei angelegt für das Frontend. Das ist jetzt hier die Minimalkonfiguration, die man so ziemlich haben kann. Man muss nämlich den Restpunkt angeben. Also Frontend und Backend sind vollständig entkoppelt. Das Backend bietet eine REST-API und das Frontend kommuniziert damit. Hier gebe ich jetzt an, unser Backend läuft ja auf derselben Maschine, Localhost, Standardport 8080, unverschlüsselt und auf dem Namespace slash Server. Das speichere ich jetzt ab. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich würde jetzt die dspace-crisp-Befehle machen, um die Entities zu erzeugen. Ansonsten würde ich einfach schnell das Frontend so zeigen. Jetzt haben wir dann halt nur ein dspace, kein dspace-crisp so richtig. 5 Minuten würde das brauchen?
Naja, ich denke, das ist okay, oder?
Ja? Okay, gut. Ja? Dann machen wir das ganz schnell. Und zwar, jetzt kommen die tatsächlichen dspace-crisp-Befehle. Das läuft auch über diese dspace-Bin, einmal erzeugen wir die Entities. Dann haben wir ja gesehen, wir sind natürlich noch der dspace-User, wir wollen aber der Root sein. Moment, da muss ich nochmal hier den Befehl neu ausführen. Wir erzeugen die Entities. Das hatten wir eben schon von Dominik gesehen. Entities sind halt Publikationen, Personen, Organisationseinheiten, Projekte und so weiter. Beziehungsweise in der Standardausführung nur die vier. Entities haben Relationen. Das ist auch in der XML alles beschrieben. Die gebe ich dem immer hier mit. Relationship Types heißt die hier. Jetzt lädt er rein. Und im Hintergrund legt er dann die entsprechenden Datenbanken an mit den Verweisen zwischen den Entities. Und was wir noch haben, ist dann Filter, die genutzt werden, zum Beispiel beim Suchindex. Das ist hier diese Hide Sort Relationship Types, bisschen ominös betitelt, die wir da reinladen. Und zum Schluss erstellen wir noch eine grobe Struktur. Das heißt, hätte ich jetzt so das Frontend gezeigt, hätte ich nur einen Tab gehabt oder einen so einen Reiter. Communities und Collections, das sind die Sammlungen und was waren Community Bereiche, ne? Genau, Sammlungen und Bereiche. Sammlungen sind ja, zum Beispiel eine Publikationssammlung, eine Personensammlung. So werden Entitäten oder Instanzen von Entitäten organisiert. Und genau. Jetzt wechsle ich nochmal zu DSpace natürlich, weil ich muss das Frontend erstmal noch starten. Wir wechseln jetzt in den DSpace UI-Ordner, da ist der ganze kompilierte Code. Und wir starten das jetzt ganz langweilig nur mit Node. Und sehen, wir haben jetzt hoffentlich was auf Localhost 4000 am Laufen. Da gehen wir jetzt mal hin, Localhost 4000. Und wir sehen, da kommt was. Genau. Geht ein bisschen langsam, weil ich das jetzt halt auch nur mit dem Node-Befehl gestartet habe. In der Dokumentation wird auch beschrieben, wie man das mit PM2 macht. Dann hat man das als Daemon laufen und irgendwie läuft das dann auch performanter, zumindest bei mir immer. Was wir jetzt hier haben, sind zum Beispiel hier die Research-Outputs, Funding und Projects. Das ist jetzt, was wir mit den letzten paar Befehlen erzeugt haben. Ansonsten hätten wir nur diesen Tab hier. Und das hier wäre auch leer. Das habe ich mit diesem Sample-Structure quasi ausgefüllt, mit dem einen Befehl, dass wir da verschiedene Bereiche und Sammlungen haben. Also die letzten drei hier, Personen, Projekt, Publikation und so weiter. Genau. So, jetzt haben wir die Installation durch. Gibt es Fragen?
Ja, super. Vielen Dank. Ich denke, eine Frage können wir noch kurz zulassen und dann stehen Sie ja sicher hinterher noch für Fragen zur Verfügung. Natürlich.
Ja, ich habe noch nicht verstanden, wo jetzt der Punkt der Selbstorganisation ist und wie das gemeint ist. Ist das gemeint, dass sich das System selber organisiert oder dass die Organisation durch die Architektur ist, dass sich die Teilnehmer dann selbst organisieren? Ist das klar, was ich meine?
Wo kommt jetzt der Selbstorganisationsbegriff her?
Aus dem Titel des Vortrags? Self-organizing? Habe ich da?
War das eventuell die Professur, zu der ich gehöre?
Nee, das ist bei der Professur.
Das ist gut möglich, ja.
Ja. Ich glaube, du bist jetzt zusammen. Ja, Professur für verteilte und selbstorganisierende Rechnersysteme.
Verzeihung, das war mein Fehler.
Okay.
Entschuldigung.
Okay, herzlichen Dank für den Vortrag und vor allen Dingen für diesen Realeinblick. Das ist ja, das ist immer hochinteressant. Vielen Dank.